Kreatives Schreiben, Sprache und Worte machen.
Wie geht Dolmetschen und was ist der Unterschied zwischen russischer Sprache und deutscher Sprache, vom Gefühl her zum Beispiel? Und gibt es Sachen, die man gar nicht übersetzen kann? Und wie ist es überhaupt zu dolmetschen und zu übersetzen? Das will ich heute besprechen mit Irina Bonders. Sie ist Dolmetscherin und Übersetzerin. Fangen wir mal an mit dem Dolmetschen. Du bist bei Pressekonferenzen oder wie läuft das im quasi 1:1 Übersetzer? Wie heißt das? Simultanübersetzer, ne?
Simultan Dolmetscher. Also Dolmetschen ist immer mündliche Sprache. Also die Übertragung von mündlicher Sprache und Übersetzung ist immer schriftlich fixiert. Das heißt, es gibt sowas wie Simultanübersetzen nicht. Das sagen ganz viele. Gibt's nicht.
Okay, wieder was gelernt. Also du bist Simultan-Dolmetscherin, das heißt, man muss Sprechdenken. Du musst hören, übersetzen und reden gleichzeitig.
Sprechdenken ist gut, ja, genau. Also simultan und konsekutiv. Konsekutiv ist, wenn man meistens ja präsent ist, also du stehst neben der Person, die etwas sagt auf der Ausgangssprache. Du notierst es dir und überträgst es auf die andere Sprache und sagst es quasi nach der anderen Person. Also das Original ist dann immer zu hören. Und simultan ist ja auf Konferenzen. Dafür brauchst du, also meistens auf Konferenzen oder bei anderen Veranstaltungen, dafür braucht man Technik. Also das wird immer über technische Hilfsmittel sozusagen gelöst. Also dann hast du halt Kopfhörer. Oder das Publikum hat Kopfhörer und man spricht in ein Mikrofon. Man hat meistens Ton aufs Ohr, wenn es nicht irgendwie so Extrembedingungen sind sozusagen. Man sitzt in einer Kabine, die vom Schall her relativ abgetrennt ist und hört, was der Redner sagt und muss es so zeitnah wie möglich in die andere Sprache übertragen.
Und das klingt wahnsinnig schwierig für mich. Also die Vorstellung, wirklich zu hören, zu übersetzen und zu sprechen gleichzeitig, ist das eine reine Übungssache oder gibt es da auch Tricks?
Also man übt eigentlich die Tricks. Also die übt man in der Ausbildung, die übt man dann auch in der Praxis. Ich habe das eben irgendwo gelesen, dass es eigentlich kognitiv nicht wirklich möglich ist, also gleichzeitig zu hören und zu sprechen und zu denken. Also eigentlich tut man etwas Unmögliches an sich. Und dafür braucht man Übung und Tricks, um das quasi zu überspielen. Also es ist auch kognitiv tatsächlich eine Hochleistung, die diesen Beruf zu einem der stressigsten macht. Auch anerkanntermaßen unter anderem von der WHO. Es ist der zweitstressigste Beruf nach Fluglotse, glaube ich. Und dann, also es gibt immer so verschiedene Vergleiche und so.
Dafür wirkst du aber ganz entspannt, dafür, dass du so einen stressigen Beruf hast.
Ja, danach und davor. Also man muss sich natürlich auch so regenerieren. Das ist irgendwie, das ist wie ein Hochleistungssport für das Hirn. Und zwar nicht auf dieser auf der Ebene des Inhaltlichen, würde ich immer sagen, also habe ich zumindest das Gefühl, es ist eben nicht so ein Beruf wie GeisteswissenschaftlerInnen haben beispielsweise, dass sie eben etwas inhaltlich verarbeiten müssen und dann einen inhaltlichen Output liefern müssen, sondern es ist eben ein schnelles Verarbeiten, ein schneller Output dann vergisst man den auch oft sehr schnell.
Aber du darfst ja jetzt inhaltlich auch keine Fehler machen, ne? Das kann ja dann auch sehr unangenehm werden, wenn du irgendwas falsch übersetzt. Ist dir das schon mal passiert?
Also natürlich sollte man als Dolmetscherin, als Übersetzerin immer nach dem Höchsten streben. Also nicht nur inhaltlich richtig übersetzen, übertragen, dolmetschen mit der richtigen Terminologie, sondern auch adäquat. Das heißt eigentlich im besten Falle nicht nur das Was, sondern das Wie des Redners, der Rednerin dolmetschen oder der Sprecherin. Das, also eben das, die Rede möglichst getreu nachbilden auf eine Art. Also wenn wir jetzt vom Dolmetschen sprechen. Und da kann man eigentlich, also man kann eigentlich immer nur alles falsch machen. Oder nicht alles, aber viel. Man kann eben ein Wort verwenden, bei dem ein Synonym vielleicht, also Synonyme gibt es ja nicht komplett, sondern es sind immer leichte Abweichungen. Und vielleicht wäre dann ein anderes passender, vielleicht wäre da der ganze Satz passender sozusagen, also wenn man den anders bauen würde. Und dann gibt es natürlich eben Terminologie, wenn einem möglicherweise auf die Schnelle das richtige Wort nicht einfällt, und wir sprechen ja hier wirklich von Bruchteilen von Sekunden eigentlich, in denen man schon nicht auf das Wort kommt, muss man eben umschreiben. Das heißt eigentlich, das, wonach man dann realistischerweise streben muss, ist beim Simultandolmetschen vor allem, ist eben inhaltlich keine Fehler zu machen. Also sozusagen minimal, nicht nur minimal, sondern nichts falsch zu machen. Und da ist die Strategie, wenn es eben irgendwie sehr fachlich ist oder wenn einem eben etwas nicht einfällt oder wenn der Redner unheimlich schnell redet, das Ganze sozusagen auf das, was man selber im Output wiedergibt, so offen zu halten, also sozusagen so abstrakt oder sozusagen eine Ebene drüber, dass das eben keine Falschaussage beinhaltet, sozusagen. Und keine Aussage beinhaltet, die nicht aus dem Original zu hören war, gekommen ist.
Und jetzt sind deine Sprachen ja Deutsch und Russisch, ne? Ja. Was ist schwieriger, vom Russischen ins Deutsche zu dolmetschen oder andersrum?
Meine dritte Arbeitssprache ist auch Englisch. Und ich bin mit beiden, also mit Russisch und mit Deutsch aufgewachsen. Wobei ich in Deutschland aufgewachsen bin und dementsprechend halt das Deutsche grundsätzlich besser ist. Wenn ich zum Beispiel schriftlich übersetze, vor allem bei Literatur übersetze ich nur ins Deutsche. Und deswegen ist natürlich das Deutsche für mich, also ich habe viel mehr Möglichkeiten im Deutschen. Wobei das manchmal beim Dolmetschen tatsächlich auch interessanterweise eine größere Schwierigkeit mit sich bringt, wenn man eine zu große Wahl hat. Also das ist ja auch etwas, was man auch eine weitere Herausforderung des Dolmetschens ist, einfach schnell Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich 20 Worte habe, die ich jetzt einsetzen könnte, bin ich unter Umständen langsamer sozusagen in der Entscheidung als bei einer Fremdsprache, bei der ich gerade nur 10 Worte zur Entscheidung habe. Das heißt, also diese Schwierigkeit gibt es interessanterweise auch, natürlich mit der Übung dann nicht mehr, aber es wird immer gesagt, dass es einerseits leichter ist, in seine Muttersprache oder in die Sprache, die am besten ist, zu dolmetschen, weil man halt einfach am besten weiß, wie sie funktioniert und einfach am flexibelsten damit ist. Andererseits gibt es auch diese Sichtweise, und manchmal trifft das zu, dass es leichter ist, aus der Sprache, die man am besten kann, zu dolmetschen.
Wie ist es denn bei dir? Also das ist ja auch ein Gefühlsding, Sprache, ne?
Auf jeden Fall. Also das ist immer phasenweise, interessanterweise. Also je nachdem, was für Veranstaltungen man macht, je nach Tagesform auf eine Art. Also ich mag es sehr gerne, ins Deutsche zu dolmetschen. Ich mag es aber auch, ins Russische zu dolmetschen. Je mehr Übung ich darin habe, desto mehr Spaß macht es. Also wenn ich dann irgendwie in so einem Run bin mit verschiedenen, mehreren Veranstaltungen oder mehreren Tagen hintereinander, dann.
Jetzt hast du eben gesagt, man soll immer nach dem Höchsten streben. Das ist eine sehr schöne, poetische Formulierung, wie ich finde. Und ich war ja auch öfter in Russland und habe viele russische Freunde. Die haben, habe ich das Gefühl, eine wesentlich poetischere Sprache als auf Deutsch. Also auf Deutsch würde man sagen, ja, man soll immer das Beste geben oder gib dein Bestes oder so. Und dieses nach dem Höchsten streben ist für mich in meinen Ohren so eine sehr russische Formulierung. Und ich habe auch ganz viele Freunde, die da sagen dann sowas, oh, ist das obligatorisch, was meine Freunde auf Deutsch nicht sagen würden. Würdest du sagen, Russisch ist eine poetische Sprache als Deutsch?
Obligatorisch, wieso?
Einfach die Formulierung. Ich kenne niemanden Deutsches, der sagt, oh, ist das obligatorisch bei euch?
Ach, wirklich? Naja, aber muss das sein, wäre doch irgendwie auch Deutsch, oder? Naja, also ich meine, das wird ja oft gesagt, ne? Es gibt dieses Klischee vom Russischen, irgendwie mit der russischen Seele und dem emotionalen und dem poetischen. Ich glaube, das hängt ja ab von dem Verständnis von Poetik oder Poesie. Ich würde das nicht sagen. Ich würde einfach sagen, dass das Poetische oder Poesie in den beiden Sprachen einfach sehr unterschiedlich funktioniert. Und es wirkt durch das Fremde oder durch das auf eine Art auch im Deutschen Befremdliche, wenn man das eins zu eins übersetzt, poetisch. Was es unter Umständen auch nicht zwangsläufig ist. Also es mischt sich ja so ein Element von Exotik mit rein, die das Ganze irgendwie dann auf einmal so poetisch wirken lässt. Und ein Problem dabei ist, und das sage ich auch als Dolmetscherin einfach aus Erfahrung, dass man das unter Umständen dann, also die Aussagen oder die Botschaft oder die Person oder was auch immer weniger ernst nehmen könnte. Also das ist die Gefahr, weil das ja alles so poetisch ist, weil man das auf eine Art dann irgendwie romantisiert. Also ich wäre sehr vorsichtig bei dieser Romantisierung, die natürlich irgendwie, also vor der man natürlich nicht gefeit ist, aber die auch eine gewisse Gefahr birgt.
Also du meinst, wenn du jetzt einen russischen Text, vielleicht bleiben wir mal kurz beim Schriftlichen, übersetzt, dass der dann nicht mehr auf Deutsch so funktioniert oder nicht ernst genommen wird? Oder wie meinst du das? Oder meinst du tatsächlich beim simultanen Dolmetschen, wenn ich das jetzt so sage, wie er das gesagt hat, dann nimmt man den nicht ernst, oder wie?
Also die Gefahr ist bei beiden da. Ich höre das auch immer vom Arabischen, von der arabischen Sprache beispielsweise, dass sie, es wird ja auch oft gesagt eben, dass sie sehr blumig ist. Und tatsächlich, ich habe vorgestern erst eine Doku gesehen und da war eigentlich so eine Eröffnungsrede von einem Institut, also irgendwie eigentlich ein sehr ernster Anlass, und auf einmal wurde da so gesprochen, also ich dachte die ganze Zeit am Anfang, das wäre ein poetischer Beitrag, und das war in Wirklichkeit eine Eröffnungsrede. Also es wurde eben so gesprochen, wie man im Deutschen nicht sprechen würde zu so einem Anlass. Und natürlich gibt es solche Fälle auch im Russischen. Und man muss, also auch beim Schriftlichen, muss man natürlich einerseits treu übertragen, also einerseits sozusagen den Text durchdrungen haben und verstanden haben, was die Intention ist, was die Mittel sind, was die Struktur ist, wie die Struktur ist, andererseits eben verstehen, welche Wirkung das im Deutschen hat, wie das übertragbar wäre, adäquat, und unter Umständen eben die Struktur dementsprechend anpassen. Und das wäre meines Erachtens die treueste Übersetzung. Also die treueste Übersetzung wäre eigentlich die unter Umständen bestimmte Elemente sogar verändert, aber eben diese Wirkung erhält und eben nicht dieses Niedliche, dieses und diese Seele und so weiter. Aber ich glaube, es ist trotzdem unabwendbar, dass das mit reinspielt. Also dass trotzdem der Zuhörer, die Zuhörerin oder der Leser oder die Leserin immer denken wird, dass das irgendwie alles so poetisch und so schön ist bei denen. Und das ist ja auch Teil, sozusagen Teil der Berührung mit anderen Kulturen. Es ist ja, auch wenn man im Urlaub ist und man braucht ja keine Übersetzung zum Sehen. Also du fährst nach Moskau beispielsweise, warst du in Moskau, und du brauchst jetzt niemanden, der dir Bilder übersetzt und Eindrücke übersetzt, die du selber hast, wenn du körperlich innerhalb dieses Raumes bist. Und trotzdem ist dein Eindruck geprägt von anderen Faktoren als der Eindruck eines oder einer Einheimischen.
Oder jemand, der irgendwie vom Dorf kommt in Russland oder so. Das heißt, du bist als Dolmetscher quasi, du dolmetschst nicht nur Sprache und Worte, sondern auch ein bisschen Mentalität, ne?
Auf jeden Fall. Also in erster Linie, ich würde, Mentalität ist auch irgendwie so ein schwieriger Begriff. Konzepte, denke ich mal, Gedankenkonzepte, Gedanken- oder Weltkonzepte, Weltsicht. Und zwar in so einem großen Umfang, dass ich das eigentlich selber gar nicht begreifen oder übergreifen kann. Also und da ist eben auch wieder die Aufgabe, nicht zu sehr zu interpretieren, nicht zu sehr auf irgendwas zu fokussieren, auf irgendwas zu lenken und auf diese Art eben zu manipulieren, sondern den Menschen die Möglichkeit zu geben, das Gesamte zu sehen. Und was sie dann mit der Mentalität oder eben mit diesen Konzepten, mit diesen Gedanken, mit dieser Emotionalität machen, ist dann auch wiederum ihre Sache. Und wenn sie sagen, ach, das ist so poetisch, dann ist es eben poetisch.
Aber hast du manchmal auch so Verständnislosigkeit, wenn du wirklich mit Menschen, also wenn du nicht in so einer kleinen Kabine sitzt, sondern vielleicht mit Menschen dolmetscht, ja, da ist auf der einen Seite irgendwie ein Russe, auf der anderen Seite ein Deutscher, dass die sich irgendwie nicht verstehen, obwohl du dolmetschst. Also ne, ich war in Russland, ich habe zum Beispiel viele Reden gehört, da ist dann immer Vaterland und groß pathetisch. Und für mich als Deutsche ist das halt ein bisschen schwierig. Ne? Also weil Background, Mentalität, alles ein bisschen anders. Und ich saß dann da und war, ach bitte, komm zum Punkt. Aber eine russische Ansprache ohne all diese großen Worte ist ja quasi nicht möglich. Ne? Und wenn man dann andersrum deutsche Reden übersetzt, denkt vielleicht der Russe, was reden die denn da?
Ja. Ja, also ich meine, das mit dem Patriotismus und der Heimat und so weiter hat sich auch in Deutschland jetzt ein bisschen gewandelt. Aber das ist eben etwas, was unter Mentalität verstanden wird, ist ja auch eine Lebenserfahrung. Und das ist eine gewissermaßen vererbte Lebenserfahrung. Das ist nicht nur von einer Person, sondern von vielen Generationen. Und eine Lebenserfahrung auf einer sehr profanen Ebene auch. Das heißt, wenn du aufgewachsen bist in Bedingungen, in denen du immer abhängig warst von anderen Menschen, weil du auf offiziellem Wege sozusagen nicht dich selber nicht versorgen konntest und immer alle sich gegenseitig, also das, was ich auch aus der DDR beispielsweise gehört habe, alle sich gegenseitig helfen mussten, dann hast du einfach irgendwie so einen anderen Gemeinschaftssinn, logischerweise, als ein Mensch, der weiß, dass es diesen Staat gibt, der ihm seine Grundbedürfnisse zu garantieren hat, also die Abdeckung seiner Grundbedürfnisse zu garantieren hat und dass er als Individuum quasi nicht abhängig ist von Gleichgesinnten, sondern eigentlich Forderungen stellen kann an den Staat, beispielsweise. Also das sind so kleine Beispiele.
Das ist abgefahren, wie Sprache tatsächlich jetzt, wie wir von der Geschichte zur Sprache und zum Verständnis auch zwischen eben diesen Kulturen jetzt kommen.
Ne? Ja, also nee, auf jeden Fall. Und das ist aber natürlich eben auch so, wir sehen das ja auch in Deutschland, und Karl De Decius hat darüber geschrieben, dass es gibt verschiedene Sprachen, es gibt verschiedene Register, aber letztendlich sprechen wir sogar, wenn wir auf derselben Sprache sprechen, nicht unbedingt dieselbe Sprache. Also ein Haufen Deutsche mit Muttersprache Deutsch würden einander nicht verstehen, wenn sie sich unterhalten. Und auch das muss man bedenken. Und natürlich, ich hatte öfters diese Situation, bei denen ich, also vor allem als Anfängerin noch im Studium gedacht habe, was mache ich hier gerade falsch? Ich habe das gerade 10-mal gesagt und trotzdem versteht es diese Person nicht. Zum Beispiel, das war noch im Studium, da habe ich bei einer Ausstellung gedolmetscht und da ging es um, also ich habe da gedolmetscht bei einer Messe für eine Firma, die professionelle Taschenlampen hergestellt hat. Also wirklich richtig professionelle für Rettungshelfer und für Feuerwehrmänner und so weiter. Und irgendwann mal kam ein russischer Herr an den Stand und hat dann einfach so mit dem Finger auf eine dieser Taschenlampen gezeigt. Die war irgendwie einen halben Meter groß oder so. Also es war eine Riesentaschenlampe. Und er wollte sich eigentlich überhaupt nicht mit den technischen Gegebenheiten dieser Taschenlampe befassen und hat einfach gemeint, wie viel kostet die? Und dann habe ich gesagt, die ist nicht zum Verkauf. Oder ich habe das eben dann irgendwie, habe dann kommuniziert zwischen den Mitarbeitern des Standes oder dieser Firma und ihm. Ich weiß nicht mehr, wie genau das war. Auf jeden Fall hat es irgendwie ewig gedauert, weil er irgendwie die ganze Zeit noch da stand und gesagt hat, nein, wie viel kostet die? Wie viel kostet die? Und der Herr hat gesagt, ja, Sie können das bestellen über den Katalog. Und dann, nee, ich möchte die gleich mitnehmen. Irgendwann mal stellte sich heraus, er brauchte die Taschenlampe zum Angeln. Damit hätte er eigentlich den gesamten See durchleuchten können wahrscheinlich. Und sehr viel später habe ich dann auch verstanden, oder nicht sehr viel später, aber es hat irgendwie eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, warum. Ist auch egal, aber wie ich geantwortet, also wie ich gedolmetscht habe, dass ich gesagt habe, das geht nicht und dass ich das irgendwie 10-mal wiederholen musste, weil er davon ausging, dass es trotzdem gehen würde, wenn er genug bezahlt. Mhm. Und das sind so kleine Unterschiede, die man dann merkt, dass das für einen Menschen, also einfach die Spanne der Möglichkeiten einfach unterschiedlich ist oder unterschiedlich definiert ist oder ein Nein anders definiert ist und oder ein Ja. Also diese Dinge, und das ist irgendwie trotz Dolmetschen eben einfach diese verschiedenen Konstrukte gibt, die hinter Aussagen stehen oder die hinter dem Gesagten stehen. Weil für ihn war es völlig unverständlich, warum da eben in Greifweite sozusagen, in Reichweite diese Taschenlampe war und da konnte sie nicht mitnehmen.
Ja.
Also wieso?
Abgefahren. Wenn du dolmetschst, dann musst du ja irgendwas sagen. Du hast ja selber gesagt, ich muss dann irgendwie den Satz zu Ende bringen. Klar, es ist mein Job und so. Aber wenn du jetzt vor einem Text bist und den übersetzt, gab es da auch schon mal den Moment, dass du dachtest, das kann ich nicht übersetzen, das ist unübersetzbar. Gibt es solche Momente?
Ja, also darüber sprechen ja auch viele. Es gibt übrigens eine sehr, sehr schöne Doku, die ist ein bisschen älter, die ist jetzt auf YouTube hochgeladen worden, die heißt Spurwechsel. Da werden jeweils Literaturübersetzerinnen ins Deutsche und aus dem Deutschen ins Russische, also Russisch-Deutsch in dieser Kombi, befragt, genau zu diesen sprachlichen Themen. Es gibt auf jeden Fall eine Menge von einerseits unübersetzbaren Dingen. Gleichzeitig gibt es ja auch immer eine Menge von Lösungen. Je kreativer man ist, desto. Also gefährlich ist natürlich irgendwie da völlig abzudrehen und irgendwas zu nehmen, was einem selber brillant vorkommt, aber einfach irgendwie entweder nicht funktioniert oder dem Text auch nicht gerecht wird oder den Text auf eine Art entstellt. Es gibt immer wieder, also es gibt, darüber wird ja viel gesprochen, beispielsweise diese russische Knappheit. Also im Russischen sind Dinge oft viel knapper auszudrücken als im Deutschen. Auch das, und ich glaube, auch das hat etwas zu tun mit der historischen Erfahrung, mit der Lebenserfahrung von Menschen. Einzelne kleine Worte sind manchmal sehr stark, haben sehr stark verschiedene Konnotationen. Also verschiedene Konnotationen, nicht mal verschiedene Konnotationen, sondern einfach auch so in verschiedenen Kontexten verschiedene Bedeutungen. Und es kann irgendwie ein kleines Wort sein und das selbst das dabei oder es kann los bedeuten, es kann alles Mögliche
weiter.
Bedeuten. Schon weiter, es kann
alles. Lass uns gehen. Ja, das ist lustig, wie ein Wort wirklich so viel bedeuten kann, je nachdem, wie man es auch, also in welcher Situation man es benutzt und auch in welcher Melodie. Ne? Ich habe übrigens von meinen russischen Freunden ein Wörterbuch für russische Schimpfwörter bekommen. Das ist sehr dick gewesen.
Ist das, oder schöner Fluchen auf Russisch oder was?
Nee, das war auf Russisch. Also es war, als ich in Russland war. Und da gab es für das Wort Hui ein unfassbar langes Kapitel, weil es was Gutes und was Schlechtes bedeuten kann. Ne?
Ja, genau. Also das ist auch jedes Mal. Also diese sogenannte Mattsprache, diese Flüche, die ja insgesamt, wie viele sind das? Das sind, ich glaube, das sind 6 Wurzeln eigentlich nur. Also das sind eigentlich 6 Worte, 6 Morpheme, die aber ins Unendliche konjugiert und mit Suffixen, mit Präfixen und so weiter.
Also ganz kurz, man könnte es übersetzen als Penis, aber als Schimpfwort.
Zum Beispiel, also es gibt Penis, es gibt die Vagina, es gibt die Prostituierte. Ich glaube eigentlich, das sind sogar...
Das ist alles Hui? Ich dachte nur Penis wäre Hui.
Das ist Penis, Entschuldigung. Nee, ich dachte diese Mattsprache. Also eigentlich sozusagen, das sind alles nicht so schlimme Worte oder Denotate. Aber Genau. Mir fallen jetzt gerade nur drei ein, die eigentlich diesen harten Kern der Matchsprache ausmachen. Also das, was du gesagt hast, ist eben eins davon. Man würde das jetzt nicht, also vor allem jetzt gerade ist es ja in Russland verboten, so etwas in der Öffentlichkeit zu sagen. Das heißt also, in einem Podcast wäre das eigentlich nicht mehr möglich. Und da werde ich eben öfters gefragt, so das und das Wort irgendwie, was heißt das eigentlich? Oder was bedeutet das? Und ich sage dann je nach Kontext. Also es kann heißen, das ist total toll, und es kann heißen, das ist total furchtbar. So, also von einer riesen Spannbreite, was es abdecken kann, ja.
Aber du würdest sagen, es gibt nichts, was unübersetzbar ist. Man muss dann halt kreativ mit der Situation umgehen, aber man kann jetzt nicht einfach sagen, nö, das kann ich nicht übersetzen. Dann muss man es halt irgendwie umschreiben.
Also ich meine, dafür ist man ja Übersetzer, Übersetzerin. Einerseits könnte man sagen, es ist alles unübersetzbar. Es ist ja genauso wie beim Dolmetschen. Man macht eigentlich etwas, was unmöglich ist, was man immer nur falsch machen kann. Und darin liegt ja auch irgendwie der Reiz und die Herausforderung, dass man innerhalb dieses Falschen auch viel, viel Richtiges gibt, oder dass man das Richtige findet und diese Möglichkeiten findet. Man arbeitet sehr stark mit Grenzen, und für mich ist das eigentlich, also wenn wir schon über sowas wie poetische Arbeit, Poesie sprechen, ist für mich eben darin der Reiz der Arbeit mit Sprachen, der Reiz von Poesie, der Reiz von Kreativität, Kunst liegt darin, dass man immer mit Begrenzungen, mit Einschränkungen arbeitet. Also wie wäre das, wenn alles übersetzbar wäre und einfach und klar? Also das ist ja eigentlich, es wäre ja kein Zustand.
Allerdings, es wäre langweilig. Und das Schöne ist ja auch, dass du durch die beiden Sprachen, Russisch und Englisch, auf die konzentriere ich mich jetzt mal in diesem Zusammenhang, dass du ja quasi auch zwei verschiedene Arten zu denken hast, ne?
Ja, auf eine Art, ja. Also früher vor allem war das noch viel, viel extremer, als ich aufgewachsen bin, als ich aufwuchs. Und da war das wirklich so, dass ich so getrennte soziale Sphären oder Felder hatte, mit denen ich die jeweilige Sprache gesprochen habe, was dazu geführt hat, dass eben gewisse Dinge halt nur in der einen Sprache besprochen wurden und gewisse Dinge nur in der anderen Sprache. Also so das ganze Jugendliche nur auf Deutsch und dann irgendwelche gebildeten Gespräche mit mindestens einer Generation über mir dann auf Russisch, also weil es auch irgendwie meistens eher ältere Menschen waren, mit denen man, also ältere als man selber war, mit denen man gesprochen hat, und eben keine Jugendlichen. Also das war auf jeden Fall so ein Defizit, das ich dann entdeckt habe im Studium. Also das ist meine persönliche Erfahrung, was diese zwei Denkweisen angeht. Das war auf eine Art schizophren, weil man irgendwie einfach, also nicht im medizinischen Sinne schizophren, sondern
im sprachlichen Sinne schizophren.
Genau, im übertragenen Sinne schizophren, das, was man immer, wie man das immer beschreibt. Dass man sozusagen als zwei oder verschiedene Personen existiert innerhalb der Sprachen, ne? Also wie viele Sprachen man kann, so viele Menschen ist man, oder wie ist das nochmal, wie heißt es nochmal korrekt? Es ist auf eine Art wahr, aber gleichzeitig, und das ist eben das Spannende auch wieder bei dem Beruf Dolmetscherin auch und Übersetzerin, dass es eigentlich darum geht, nicht nur in einer Sprache eine Persönlichkeit zu haben, sondern viele Persönlichkeiten zu haben, sprachübergreifend, zu verstehen, was gerade die Situation ist, was die Gegebenheiten sind, welches Register von dir erwartet wird, welche Art von Sprache von dir erwartet wird, sozusagen unabhängig von der Sprache selber. Nicht zu sagen, ich bin so in der Sprache, ich bin so in der Sprache, sondern einfach wirklich da viel flexibler zu sein eigentlich, als ein Mensch, der jetzt nicht mit Sprache arbeiten würde und in den beiden Sprachen beheimatet wäre.
Ja. Vielen, vielen Dank. Das war's auch schon. Ich hoffe, ihr habt uns und vor allem Irina gut verstanden, weil wir sind ja in einem Café hier und hier wird Kaffee hergestellt und Türen gehen auf und zu. Es war sehr schön. Ich könnte stundenlang weiterreden über Sprache, Russisch, Deutsch, übersetzen, dolmetschen. Wundervoll. Vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Und euch danke fürs Zuhören und wie ihr vielleicht Irina erreichen könnt oder falls ihr zum Beispiel mal eine Dolmetscherin braucht oder so, das schreibe ich in die Shownotes. Ansonsten euch einen schönen Tag. Ihr könnt auf Instagram auch Worte machen, einfach folgen und da gibt es dann immer Informationen über jede neue Folge. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid und dass ihr dabei seid und dass ihr dabei wart.
Tschüss. Worte machen. Kreatives Schreiben, Sprache und Worte machen.